Norbert Engst, im Fritz-Heckert-Gebiet aufgewachsen, den ganzen Stadtumbau mitgemacht in den 2000er Jahren, jedes Haus fotografiert, was abgerissen wurde, dann irgendwann mal angefangen zu recherchieren, wie kam es eigentlich zu den Wohnungen, zu den ganzen Straßen, die da draußen im Süden der Stadt angelegt wurden, also eine Riesenwissenschaft, die da im Hintergrund praktiziert wurde. Das alles zusammengetragen und festgestellt, dass wir im Jahr 2024 50 Jahre alt wären.
Wohnst du immer noch im Heckert-Gebiet?
Ja.
Oha. Also ich habe tatsächlich in meiner Jugendzeit, hatte ich viele Freunde im Heckert-Gebiet, die dann allerdings irgendwann alle nach und nach weggezogen sind. Manche an andere Enden der Stadt, aber viele auch ganz weg aus Chemnitz, da war es dann egal. Aber das Heckert-Gebiet hatte ja einen wechselhaften Ruf, sage ich jetzt mal vorsichtig halt. Also es gab Phasen, wo es ein sehr beliebtes Wohngebiet war und es gab insbesondere in den 90er Jahren so eine sehr düstere Phase, würde ich aus meiner Sicht mal sagen, so was ich erlebt habe. Dann gab es sogar Ideen, das Heckert-Gebiet gänzlich wieder abzureißen und alles in die Innenstadt zu verdichten halt. Vielleicht erzählst du mal, wenn du ja dich so sehr damit beschäftigt hast, was ist das Heckert-Gebiet? Urchemnitzer wissen natürlich Bescheid, aber Chemnitz besteht ja nicht nur aus Urchemnitzern.
Ja, das Heckert-Gebiet ist das zweitgrößte Neubaugebiet der DDR, gemessen an der Einwohnerzahl nach Marzahn-Hellersdorf. Leipzig-Grünau hat zwar mehr Wohnungen als das Heckert-Gebiet gehabt, aber in der Spitze weniger Einwohner. Wir hatten 32.000 Wohnungen, in denen in der Spitze 92.000 Leute gewohnt haben. In Leipzig-Grünau waren es in der Spitze so 87.000. Ja, und damit haben wir hier im Chemnitzer Süden also einen riesigen Wohngiganten, wie gesagt, das zweitgrößte Neubaugebiet der ehemaligen DDR. Hat viel mitgemacht. Es gab eine Zeit, da konnte man gar nicht so viele Wohnungen dort errichten, wie sie gebraucht worden wären. Das waren die 70er und 80er Jahre. Nach der Wende ging es dann in die andere Richtung. Viele sind weggezogen. Viele Häuser waren unsaniert. Es standen überhaupt sehr viele dichte Häuser beieinander. Ja, das Image hat sich gewandelt, auch medial so ein bisschen vermittelt. Das führte dann in den 2000er Jahren dazu, dass von den 32.000 Wohnungen knapp 11.000 abgerissen wurden und führte heute dazu, dass von den 92.000 Einwohnern ungefähr noch 37.000 hier wohnen. Das gibt uns aber die Chance, das Wohngebiet ein Stück weit qualitativ viel höher zu entwickeln, als es jemals war. Der Wohnungsabriss war eine schmerzliche Sache für viele Leute, keine Frage, gerade für die, die es betroffen hat. Aber wir haben jetzt viel mehr Luft, viel mehr Freiraum, viel mehr Grün. Alle Häuser sind saniert inzwischen. Also wir haben jetzt eine Wohnqualität da draußen, wie das selbst die alten Planer von früher sich nicht gedacht hätten.
Du sagst gerade Planer, das ist ja tatsächlich eine Planstadt, die teils auf der grünen Wiese, aber nicht nur auf der grünen Wiese aufgebaut wurde. In anderen Städten würde man sagen, eine Satellitenstadt.
Ja, das ist richtig. Also man wusste schon in den 50er Jahren, dass sich Chemnitz perspektivisch nach Süden entwickeln wird, und zwar entlang der Stolberger Straße. Es gab damals Staub- und Temperaturmessungen im ganzen Stadtgebiet und da erkannte man, dass entlang der Helbersdorfer und Markersdorfer Hänge viel kühle, saubere Luft herrscht. Einfach deshalb, weil westlich von uns nichts weiter ist. Ab den 60ern verdichteten sich dann die Pläne, entlang der Stolberger Straße Wohnungen zu bauen. Und ab 1972-73 fing dann mit dem sogenannten Baugebiet 0, Irkutsker Straße, der Test an für den industriellen Wohnungsbau, der dann später im großen Stil im ganzen Heckert-Gebiet praktiziert wurde. 1974 fand dann die Grundsteinlegung statt, am 7. Oktober 1974, also am 25. Jahrestag der DDR. Und damit begann ein 15-jähriger Baumarathon, der erst durch die Wende 1989-90 beendet wurde. In der Zeit entstanden 8 sogenannte Baugebiete, 52 Kilometer Straßen. Also wenn man alle Straßen im Heckert-Gebiet einmal ablaufen will, hat man mehr als einen Marathon zurückgelegt. Ja, 32.000 Wohnungen für 92.000 Leute. Und wäre die Wende nicht gekommen, 89, 90, hätte es noch ein neuntes Baugebiet gegeben. Das liegt so ein bisschen zwischen Dolberger Straße und Stelzendorf hinterm Hornbach, wer sich auskennt. Dann hätten wir an der Spitze ungefähr 116.000 Einwohner bekommen. Das ist das Fritz-Heckert-Gebiet.
Zwischenzeitlich wurde dann zurückgebaut. Es wurde überhaupt auch diese Bezeichnung Fritz-Heckert-Gebiet als altmodisch, zu sozialistisch, nicht mehr passend festgestellt. Es wurde wieder in einzelne Teile zergliedert. Die alten ursprünglichen Dorfnamen wurden zum Teil wieder rausgeholt und es wurde auch versucht, separate Entwicklung, gar nicht das so sehr, das als gesamtes Wohngebiet zu sehen. Irgendwie hatte man aber immer auch den Eindruck, man wollte den alten DDR-Namen loswerden. Warum ist inzwischen das Heckert-Gebiet immer noch so gebräuchlich oder auch wieder gebräuchlich?
Es ist einfach ein Stück auch Identität für viele Leute, die dort draußen wohnen, die sagen eben, ich bin ein Heckert-Bewohner. Das grenzt uns ein bisschen ab von Leuten, die in Stelzendorf wohnen oder in Altchemnitz oder in Einsiedel. Wir sind eben Heckert-Bewohner. Klar, die Umbenennung der Baugebiete in ihre historischen Ortsnamen, das ist auch verständlich und nachvollziehbar. Ich bin Gott sei Dank zweisprachig aufgewachsen. Also ich habe einerseits noch die Baugebietsbezeichnung drin, Baugebiet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aber auch die neue Bezeichnung jetzt. Und klar, es ist für einen Sonnenbergbewohner oder für eine Kassbergbewohnerin leicht, ihre Wohnumgebung auszudrücken, wenn sie sagt, ich bin eine Kassbergerin. Aber was sagt jemand, der im Baugebiet 3-4 gewohnt hat? Ich bin ein Baugebiet 3-4ler. Also und deshalb kam man dann schon zu diesen neuen Bezeichnungen. Und die haben sich auch durchgesetzt und ist auch vernünftig. Und irgendwann waren die Baugebiete ja auch zu Ende gebaut. Dann kann man 30 Jahre später nicht mehr von Baugebiet reden.
Aber diese gemeinsame Erfahrung als Heckert-Gebiet, selbst das schien ja dann irgendwie zu schwinden und kommt jetzt aber eigentlich wieder, auch mit dieser 50-Jahr-Feier, wo du mit organisierst, darüber reden wir später noch. Aber nochmal vielleicht so diesen Entwicklungsweg. Wir hatten jetzt diesen Start und diesen kontinuierlichen Ausbau. Dann kam die Wende, du hast gesagt, es brach mehr oder weniger schlagartig ein, also der Rest wurde nicht weitergebaut. Und wie ich schon gesagt hatte, es gab tatsächlich durchaus ernstzunehmende Pläne im Rathaus und auch von außen herangetragen durch Förderprogramme, das ganze Ding einfach wieder abzureißen und quasi Chemnitz zurückzubauen, weil natürlich in der Zeit auch 80.000 bis 100.000 Menschen Chemnitz verlassen haben.
Das ist richtig und klar, man muss immer die Gesamtstadt im Blick behalten. Chemnitz, wir wissen das alle, verlor nach der Wende eine ganze Menge Einwohner und dann ist es so wie bei jedem Baum im Herbst, der zieht sich von außen nach innen zurück, um seinen Kern zu halten, zu stabilisieren. Und so ist das ja in der Stadtplanung natürlich auch. Wenn eine Stadt viel Einwohner verliert, dann wird sie von außen nach innen, müsste sie eigentlich kleiner werden. Nun ist es aber so, dass wir eben hier im Heckert-Gebiet kein Gewerbegebiet sind, wo man irgendwie Läden neu anordnen kann, sondern das ist ein Wohngebiet und da ging das eben nicht zu sagen, alles was jenseits der Wolgograder Allee ist, wird abgerissen. Weil dort wohnten Leute, die Wohnungsunternehmen hatten teilweise Kredite aufgenommen, um ihre Wohnungen zu sanieren, ihre Häuser zu sanieren und das musste abgezahlt werden. Und deshalb sind solche Pläne von vornherein eigentlich gar nicht realistisch gewesen. Und umso mehr hat man dann innerhalb dieser Baugebiete Abriss betrieben. Und in der Gesamtfläche ist das Heckert-Gebiet immer noch so groß, wie es damals war. Also ungefähr 700 Hektar. Wir haben ja auch zwei Dörfer eingebaut mit Helbersdorf und Magersdorf. Aber innerhalb dieses Gebietes ist es deutlich aufgelockerter und mehr Luft und mehr Freiraum inzwischen.
Du hast ja schon gesagt, es liegt im Süden, es ist quasi eine eigene kleine Stadt. Wie ist die Infrastruktur inzwischen im Heckert-Gebiet? Also früher wurde ja mit diesen Versorgungszentren auch Zentren geschaffen, die kleine Ortsteilzentren sind, immer für jedes Baugebiet irgendwie was. Es gab verschiedene Serviceleistungen und alles. Also aus meiner Sicht, der das Heckert-Gebiet viele Jahre dann nur aus der Ferne noch gesehen hat, wurde ja in der Nachwendezeit vieles wieder abgebaut und vieles ging ein oder hat sich nicht bewährt. Es wurde allerdings auch mit dem Vita-Center nochmal ein großer Wurf versucht, ein, ich sage jetzt mal, Gesamtzentrum für das Heckert-Gebiet zu bauen mit Stadtteilbibliothek, mit diversen Vergnügungssachen, Jugendclub und alles Mögliche. Aber auch das Wiedercenter hat seine besten Tage hinter sich.
Oder vor sich.
Vielleicht auch wieder vor sich.
Ja, das stimmt schon. Aber die Struktur von früher, der Aufbau dieser Baugebiete, ist heute immer noch zu sehen. Also die VZs, die Versorgungszentren, sind immer noch der Kern der jeweiligen Baugebiete mit Kaufhallen, Discountern, Apotheken, Ärzteeinrichtungen, sodass ich sagen würde, die Struktur, die Versorgerstruktur ist immer noch hervorragend, auch was Bus- und Straßenbahnanbindung anbelangt. Da gibt es schon andere Gegenden außerhalb von Chemnitz, gerade Richtung ländlichen Raum. Da sieht es deutlich schlimmer aus. Also man kommt auch gut ohne Auto zurecht im Heggert-Gebiet und hat eigentlich in seiner direkten Umgebung alles, was man braucht. Kindergärten, Schulen. Gut, wir haben kein Gymnasium und keinen Friedhof. Aber sonst haben wir alles, was man braucht.
Was sind für dich 50 Jahre Heggert-Gebiet? Was erzählst du anderen Leuten, wenn du sagst, das Heggert-Gebiet wird 50? Wo fängst du da an und was ist dir da am wichtigsten?
Oh je, da kann man wahnsinnig viel erzählen und beim Urknall anfangen. Vielleicht muss man so eine Innensicht und so eine Außensicht haben. Also die Innensicht ist vielleicht die, es ist ganz wichtig für die heutigen Bewohner, dass mal was stattfindet, was sie betrifft, wo sie auch ihr Wohngebiet mit Stolz anderen zeigen können, Besuchern zeigen können, wo sie auch mal drüber reden können, was sich nun alles getan hat in den letzten 20 Jahren im Rahmen oder in den letzten 25 im Rahmen des Stadtumbauprogramms. Es sind ja echt viele Ecken wunderschön geworden. Zu nennen ist die Markersdorfer Oase, kennt bei uns jeder, kennt man außerhalb vielleicht nicht unbedingt. Also die Innensicht ist ganz wichtig, dass man einfach mal die Gelegenheit nutzt und allen zeigt, wie das Heggert-Gebiet geworden ist. Und dann gibt es natürlich die Außensicht. Wir sind von den großen Neubaugebieten in Ostdeutschland mit das älteste. Leipzig-Grünau ist nach uns gegründet worden, ich glaube ein, zwei Jahre später. Genauso Berlin, Marzahn und Hellersdorf. Auch die zwei Baugebiete in Dresden, Prohlis und Gorbitz, sind nach uns gegründet worden. Mit 1974 haben wir so ein Stück weit eine Pionierrolle bekommen. Und deshalb müssen wir das jetzt auch feiern und den anderen zeigen, was wir hier in Chemnitz machen können.
Was auffällt, ich war tatsächlich mehrfach jetzt wieder mal im Heggert-Gebiet, dass das Heggert-Gebiet unglaublich grün ist. Also die meisten verbinden mit einer Plattenbausiedlung ja überhaupt nicht den Fall, dass alles grün ist, dass man eigentlich in einer Gartenstadt in irgendeiner Form wohnt mit verschiedenen kultivierten Flächen, aber eben vor allem viel Wiese, Park, ähnliche Strukturen und sowas.
Ja, das ist richtig. Gerade wenn man von den Höhen im Süden auf das Heggert-Gebiet draufschaut, es ist fast gar nicht mehr zu sehen. Das ist natürlich für die Bewohner super toll. Übrigens, die ganzen Bäume, die wir heute sehen, also der überwiegende Teil ist zu DDR-Zeiten gepflanzt worden. Aber die haben halt ihre 30 Jahre gebraucht, bis sie so hoch sind wie heute. Aus fotografischer Sicht bedauere ich es manchmal, weil man viele alte Ansichten von früher gar nicht mehr machen kann, weil irgendein Baum im Weg steht. Aber die Wohnqualität, die Lebensqualität ist schon gut. Man hat viel Schatten, gerade an heißen Tagen, unschätzbar wertvoll.
Heizt sich bei Weitem nicht so auf wie die Innenstadt.
Ja, richtig, richtig.
50 Jahre Heggert-Gebiet, damals wurde ein Grundstein gelegt und tatsächlich gibt es die, ich weiß gar nicht, ob das ein offizieller Ritus ist, aber es wird vielerorts gemacht, dass nach 50 Jahren geguckt wird, was ist denn aus unserer Zeitkapsel geworden. Das hat inzwischen auch im Heggert-Gebiet stattgefunden. Vielleicht kannst du ja davon mal schon was erzählen.
Genau, wir haben einen Grundstein, den muss man sich vorstellen, einmal einen Meter, ein Betonklotz mit einer Schriftplatte drauf, geschaffen von Volker Bayer. Also der Volker Bayer, der auch hinterm Karl-Marx-Kopf die großen, berühmten Schrifttafeln kreiert hat. Und da ist eine Zeitkapsel eingelegt worden, damals 1974. Und der Stein ist inzwischen in die Jahre gekommen, ist kaputt gegangen, hatte Risse im Beton, die Schriftplatte war übelst verwittert, man hat kaum noch was lesen können, ist jetzt saniert worden, die Zeitkapsel ist geöffnet worden. Die stand allerdings 50 Jahre unter Wasser oder im Wasser. Die Dokumente kann man aber wieder aufbereiten und da freue ich mich drauf. Das wird ein Prozess werden über die nächsten Jahre, da mal wieder reinzuschauen.
Aber du kannst jetzt noch nicht sagen, was so vielleicht die Schätze dieser Zeitkapsel gewesen sind.
Also es waren einige Münzen drin, einige Medaillen vom Karl Marx. Es war vermutlich ein Fotoalbum vom WBK, also vom Wohnungsbaukombinat drin. Da haben wir aber noch nicht reingucken können. Bauunterlagen, Konstruktionsunterlagen von Gebäuden, vermutlich im Entwurfsstadium, Gebäude, die ich nicht zuordnen konnte, die also nicht in Karl-Marx-Stadt gebaut wurden, also hochinteressant. Neues Deutschland war drin, Baupläne und ich glaube ein Wimpel oder eine Parole, so eine Fahne.
Wandert jetzt alles irgendwann ins Museum?
Ins Schlossbergmuseum, genau.
Nachdem es aufbereitet worden ist. Und im Rahmen der Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag vom Heckert-Gebiet gibt es auch einen neuen Grundstein. Weißt du schon, was in diesen neuen Grundstein hineingelegt wird?
Ja, also der neue Grundstein ist erstmal der alte Grundstein. Er ist aufwendig saniert worden, von Ruß befreit worden, genauso wie die Schriftplatte, weil beide unter Denkmalschutz stehen. Die kann man nicht einfach kaputt hauen und neu bauen. Beides ist denkmalgeschützt. Es gibt eine neue Zeitkapsel. Da ist drin ein Buch vom Fritz-Heckert-Gebiet, Bauen in neuen Dimensionen. Ein Buch von der Manuela Klitsch, Mein Kinderzimmer in den Wolken. Ein Heckert-Kalender ist drin, ein Heckert-Bier. Dann ein paar Ausgaben Freie Presse und Amtsblatt und wieder die alten Münzen von damals aus der DDR-Zeit. Die kommen da auch wieder rein.
Und das Ganze wird dann wieder 50 Jahre in Ruhe gelassen?
Mindestens. Wir haben nämlich einen Konstruktionsfehler behoben des alten Grundsteins. Der hatte keinen Abfluss. Alles an Wasser, was da einmal reingeflossen ist, blieb dann immer drin. Das ist jetzt behoben worden, der hat jetzt einen Abfluss. Streng genommen dürfte sich da kein Wasser mehr drin sammeln, sodass die jetzige Zeitkapsel auch viel, viel länger drin bleiben könnte.
Aber vielleicht wollen ja dann nächste Generationen wissen. Also ich glaube, das Wissen, was in diesem Stein drinne war, ist ja dann irgendwie auch verloren gegangen. Und zwar bestimmt für viele Leute, nehme ich mal stark an, dadurch, dass auch so sehr einschneidende Ereignisse zwischendurch waren, interessant gewesen und heimatgeschichtlich vielleicht auch recht interessant, sowas dann immer mal wieder anzugucken und auch auszuwerten.
Also das war ein Mann auf dem Mond-Moment, als wir dort reingeguckt haben. Wir wussten wirklich nicht, ob die Zeitkapsel noch drinne ist. Du konntest von außen es nicht sehen und auch nicht anbohren. Dadurch sein können, wir entfernen die Schriftplatte und da ist gar nichts mehr drin. Wir haben die Schriftplatte entfernt und da drinne voller Wasser stand die Zeitkapsel. Ein Wahnsinnsmoment, wie man den nicht so häufig hat. Ja, wir haben dann auch die Zeitkapsel gar nicht gleich an dem Tag geöffnet, sondern mussten das erstmal sacken lassen. Und das Ding war auch irre schwer. Also da haben zwei Mann richtig dran gehoben, um diese aus dem Grundstein rauszubekommen.
Sowas wie, dass man so einen Brief dabei hat, dass man sich an die Nachgeborenen wendet oder sowas, ist nicht dabei.
War nicht dabei oder ist nicht gefunden worden. Also alles, was wir dort rausgeholt haben, ging gleich wieder unter Wasser. Wird jetzt von Profis aufbereitet, vielleicht finden die den Brief.
Sowas vermutet man ja irgendwie.
Ja, richtig. Also ich habe, wo wir heute die neue Kapsel bestückt haben, zumindest eine Botschaft an die zukünftigen Heimatinteressierten hinterlassen.
Dieser Jahrestag, 50 Jahre Fritz-Heckert-Gebiet, hat ja schon einige Veranstaltungen gehabt. Also das ist ja nicht bloß ein Tag und ist nur an einem Tag was los, sondern ihr zelebriert es schon ganz schön. Also es gibt, ich sag jetzt mal, kulturelle, wissenschaftliche Betrachtungen. Es gibt ja Heimatkundeführungen, fast könnte man sagen, touristische Aktivitäten, um das Heckert-Gebiet vielleicht mal, auch das neue Heckert-Gebiet, aber eben auch die Geschichte des Heckert-Gebiets zu zeigen. Ich nehme mal an schon, dass das der Höhepunkt ist. Am 17. gibt es jetzt die ganz große Party. Vielleicht kannst du uns ja zu der noch was erzählen.
Ja, am 17. ist also beim Widersender das ganz große Fest. Widersender deshalb, das ist einfach das Herz des Heckert-Gebietes. Ja, geht ab 11 Uhr los bis weit in den Abend hinein. Stadtteilakteure kommen und stellen sich aus. Also es ist auch nicht bloß ein Geschichtsfest, sondern auch ein Familien- und Kinderfest. Stichwort Pappe trifft Platte. Wir haben viele historische Oldtimer angefragt und die sind auch alle gekommen mit Autos, die früher mal im Heckert-Gebiet gefahren sind. Also Strabi, Wartburg, Wolga, Polski, Fiat. Tolle Sachen dabei. Es gibt einen Icarus-Bus, der ab 11 Uhr seine Runden dreht. Und zwar das ganze Heckert-Gebiet. Start und Stopp ist vom Mietercenter und da kann man tatsächlich mal das ganze Heckert-Gebiet abfahren und sieht erstmal die irren Weiten Richtung Norden und Richtung Süden. Ab 17 Uhr ganz großes Highlight, das Konzert von der Gruppa Karl-Marx-Stadt. Parallel so ein bisschen 13.15 Uhr Einweihung mit dem Oberbürgermeister des neuen Grundsteins am Wenzel-Werner-Platz. Ja, also ein Wahnsinnstag.
Lesung habe ich gehört.
Lesung, 14 Uhr, Buchpräsentation von Manuela Klitsch, Mein Kinderzimmer in den Wolken, mit anschließender Signierstunde und Fragestunde und ist einfach eine tolle Gelegenheit, die Manuela Klitsch persönlich kennenzulernen.
Was passiert nach eurer großen Feier, wenn an 50 Jahre Heckert-Gebiet gedacht ist und auch, dass das Heckert-Gebiet ja doch eine ganz gute Kurve bekommen hat? Was passiert danach?
Danach gehe ich erstmal 2 Monate in Urlaub und muss mich ausruhen. Dann ist ein Buchprojekt geplant, wird im November rauskommen, was die letzten 30 Jahre Heckert-Gebiet bilanziert, städtebaulich, architektonisch, gesellschaftlich. Und das ist dann so ein bisschen unsere Brücke ins Kulturhauptstadtjahr 2025. Und mein Bauchgefühl sagt mir, dann geht's erst richtig los.
Kann man aus dem Umbau des Heckert-Gebiets Ableitungen für andere Städte ablesen oder weitergeben? Würdest du so selbstbewusst sein und sagen, wir können anderen Beispiel sein?
Ja, alleine was die Bürgerbeteiligung anbelangt, da haben wir viel dazugelernt. Was funktioniert, was nicht funktioniert, da haben wir durchaus Erfahrungen gemacht inzwischen. Ja, wenn andere Stadtplaner aus anderen Städten Interesse haben, sich das hier mal anzuschauen, mögen sie sich gerne melden.
Seid ihr auch in anderen ähnlichen Satellitenstädten gewesen? Halle-Neustadt fällt mir da noch ein, aber eben auch das berühmte Marzahn-Hellersdorf oder Dresden-Gorbitz.
Ja, das gehört dazu, dass man in den letzten Jahren alle ostdeutschen Neubaugebiete, die größeren zumindest, besucht hat. Von Zwickau, Eggersbach, Suhl, Hoyerswerda, ja, Marzahn, Hellersdorf. Man muss überall gewesen sein.
Und das ist dann auch vielleicht eine eigene Szene, die da durch Freud und Leid miteinander verbunden ist?
Es könnte der Beginn so einer Szene werden, da sind wir vielleicht gerade ganz am Anfang, die das auch nicht mehr so verklärt sehen und so problematisch sehen, sondern so ein bisschen architektonisch sehen. Es gibt sehr viele gute Fotografen. Ja, ich hoffe, wir sind da am Anfang.